Das ist der Donnerstagabend auf der Bayernwelle. Ich bin Christoph Grabner. Freut mich, dass Sie mit dabei sind. Die Lebenserwartung des starken Geschlechts liegt statistisch gesehen mehr als 5 Jahre unter der von Frauen. Ende 2010 hat es den ersten Männergesundheitsbericht gegeben. Eines der Ergebnisse des ersten deutschen Männergesundheitsberichts: Männer müssen sich mehr um ihre Gesundheit kümmern. Weg von der Reparaturmedizin hin zur Prävention. Und genau deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Männergesundheit bzw. Männererkrankungen. Meine Gäste sind Professor Dr. Dirk Zag. Er ist leitender Arzt der Urologie am Klinikum Traunstein und Geschäftsführer des Prostatazentrums Chiemgau, sowie Dr. Eckhard Pfeiffer von der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs. Herr Dr. Zag, vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was muss man sich denn unter dem Begriff Männergesundheit vorstellen?
Bei vielen Männern kommt es ja im Laufe des Lebens dann irgendwann mal zum Auftreten von speziellen Erkrankungen, die sehr unterschiedlich letztendlich sich auswirken. Und diese Erkrankungen nehmen mit steigendem Lebensalter einfach zu. Das heißt, wir legen natürlich Wert darauf, möglichst die Männer zu sensibilisieren, frühzeitig für ihre Gesundheit etwas zu tun, um, wenn solche Erkrankungen auftreten, sie möglichst im Frühstadium erkennen zu können, beziehungsweise natürlich auch präventiv wirksam zu sein bei diesen Erkrankungen, sodass sie erst gar nicht entstehen.
Heißt also, Männererkrankungen sind die Erkrankungen, die auch wirklich ausschließlich Männer treffen?
Davon kann man letztendlich, das definiert zumindest der Name so. Frauen sind ja in Deutschland etwas anders gelagert. Es gibt statistische Zahlen, die zeigen, dass lediglich nur 15% aller Männer in Deutschland die Möglichkeit einer Früherkennungsuntersuchung, zum Beispiel ab dem 45. Lebensjahr, wahrnehmen, wohingegen doch ein deutlich höherer Prozentsatz an frauenspezifischen Erkrankungen oder sich bei frauenspezifischen Erkrankungen sich einer Früherkennungsuntersuchung unterziehen. Unser Ziel ist es letztendlich, die Männer zu sensibilisieren von, ja, muss man schon sagen, 15 enttäuschenden Prozent, doch wesentlich mehr Männer heutzutage anzusprechen, frühzeitig für ihre Gesundheit etwas zu tun und frühzeitig natürlich auch einmal eine Früherkennungsuntersuchung durchführen zu lassen.
Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen, dass gerade eben die Männer solche Vorsorgemuffel sind, sich gar nicht gerne untersuchen lassen?
Es gibt natürlich immer zwei Arten des Mannes. Der eine ist so ein bisschen der Verdränger, der sagt, das ist wie mit dem Rauchen letztendlich auch, nach dem Motto, ich rauche, aber mich wird es schon nicht erwischen. Es gibt ja auch berühmte Politiker, die bis ins 90. Lebensjahr hinein in der Öffentlichkeit rauchen, und man sagt natürlich dann gerne, das wird bei mir so ähnlich sein, ich kann bis ins hohe Alter auch mit Rauchen gesund leben. Die verdrängen natürlich irgendwo schon das Wissen, das im Hinterkopf abgespeichert ist, dass gesundheitliche Probleme auftreten können. Und der zweite Teil, das sind sicherlich Männer, die ein bisschen Sorge haben, die natürlich Sorge, die Angst haben, ich könnte etwas haben und davon möchte ich eigentlich gar nichts wissen. Das heißt, so nach dem Motto, ich gehe lieber nicht zum Arzt, dann kommt auch nichts Unangenehmes dabei heraus.
Sie haben jetzt schon gesagt, ab dem 45. Lebensjahr sollte man sich regelmäßig untersuchen lassen. Heißt also, bestimmte Risikogruppen sollten dann auch wirklich sich die Zeit nehmen und dann wirklich zu Ihnen kommen oder zu einem Kollegen und sich genau untersuchen lassen.
Ganz genau. Das ist eigentlich das Ziel, dass man die Bevölkerung sensibilisiert, dass man auch die jungen Männer sensibilisiert. Der Großvater oder der Vater hat vielleicht an einem Prostatakarzinom, war an einem Prostatakarzinom erkrankt. Diese Männer haben ein genetisch erhöhtes Risiko für diese Erkrankung. Wir wissen, dass wir bei diesen Männern möglichst frühzeitig eine Früherkennungsuntersuchung einleiten sollten. Das heißt, wünschenswert wäre es natürlich bei diesen Männern, wie schon gesagt, dass sie ab dem 35. Lebensjahr solche Untersuchungen wahrnehmen, die sicherlich nicht sehr zeit- und auch nicht sehr schmerzaufwendig sind in keinster Weise.
Sie haben wahrscheinlich hauptsächlich mit Männererkrankungen zu tun, aber die Urologie behandelt natürlich auch Frauen, oder?
Selbstverständlich. Nur die Prostata ist ja ein spezifisch männliches Organ. Letztlich haben wir aber natürlich Blasenerkrankungen, wir haben Steinerkrankungen in der Urologie, wir haben spezielle Nierenerkrankungen, die natürlich auch genauso bei Frauen auftreten können. Keine Frage. 20% unserer Patientinnen oder unserer Patienten sind heutzutage auch Frauen.
Das soll jetzt aber nicht das Thema sein. Wie gesagt, das Thema heute: Männererkrankungen, Männergesundheit. Weswegen kommen denn Männer hauptsächlich zu Ihnen?
Gut, es ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Es kommen Männer natürlich mit Symptomen. Es kommen aber auch Männer, um zu sagen, ich möchte eine Vorsorgeuntersuchung speziell auf dem urologischen Gebiet wahrnehmen. Prostatakrebs ist ja ein Schlagwort, mittlerweile die häufigste Krebserkrankung in der Bundesrepublik Deutschland. Man möchte sich diesbezüglich professionell vorsorgen lassen. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt sind natürlich auch Männer, die bereits Beschwerden beim Wasserlassen haben. Das muss nicht unbedingt etwas mit einer Krebserkrankung zu tun haben. Durch eine gutartige Vergrößerung der Prostata kann es hier zu Beschwerden, gerade beim älter werdenden Mann, kommen. Und eine dritte Gruppe sind natürlich auch Männer, die mit Erektionsstörungen heutzutage kommen. Erektionsstörungen, das heißt, ein Nachlassen der Potenz ist sicherlich keine Erkrankung nur des älteren Mannes. Auch hier wissen wir, dass es bereits in jungen Jahren bei Patienten zwischen 30 und 40 bereits anfangen kann zum Auftreten von Potenzstörungen, deren Ursache es natürlich dann auch abzuklären gilt.
Stichwort Potenzstörungen, ist das nach wie vor ein Tabuthema?
Es wird weniger, das muss man ganz klar sagen. Es wird weniger. Dazu trägt zum einen natürlich die Gesellschaft selbst bei. Dieses Tabuthema lässt mehr und mehr nach. Viele Prominente outen sich mittlerweile natürlich. Das betrifft vom Schwerpunkt her eher die Prostata, aber auch bei Erektionsstörungen merkt man, dieses Thema wird nicht mehr so tabuisiert, wie es vielleicht noch vor 10 oder vor 20 Jahren war. Das heißt, heute kommen Männer bereits sehr frühzeitig, sprechen dieses Thema auch relativ klar an und wünschen letztendlich dann auch eine Therapie. Das hängt natürlich aber auch mit der Informationsfluss zusammen. Mit den Medien, mit dem Internet heutzutage haben Sie sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren, um sich dann im Nachhinein einen fachlichen Rat zu holen.
Gibt es da Statistiken, wie viele Männer sind in Deutschland von Potenzstörungen betroffen?
Das ist sicherlich altersabhängig. Wir haben aber bereits zweistellige Prozentzahlen in einer Altersgruppe zwischen 30 und 40, die dann stetig zunehmen. Und sicherlich Männer ab dem 60. Lebensjahr, kann man sagen, haben doch ein hoher Prozentsatz an Männern bereits Potenzstörungen. Die müssen nicht zum völligen Erliegen der Erektionsfunktion kommen, aber diese Männer merken bereits, dass es nicht mehr so funktioniert, würde ich mal sagen, wie es einfach noch vor 20 oder vor 30 Jahren bei Ihnen war.
Können Erektionsstörungen auch Hinweise sein für andere Erkrankungen oder müssen die komplett alleinstehend gesehen werden?
Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Erektionsstörungen können ein Erstsymptom sein von Kreislauf, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel, Durchblutungsstörungen können nicht nur am Herzen zum Beispiel auftreten, sondern sie können sich auch in erster Linie am äußeren Genitale, im Penis manifestieren und bereits lange vor Eintreten einer kardialen, also einer Herzerkrankung, können bereits Erektionsstörungen auftreten. Natürlich fatal, wenn so etwas übersehen wird. Das heißt, heutzutage ist es auch Standard bei Männern, die zum ersten Mal mit einer Erektionsstörung kommen, dass man auch in die Richtung kardiovaskuläre Erkrankungen einmal schaut. Eine zweite sehr große Gruppe sind sicherlich Patienten mit einem Diabetes mellitus, das heißt also mit einem erhöhten Blutzucker. Auch da wissen wir, dass es zum einen aufgrund der reduzierten Durchblutungssituation, aber auch aufgrund von Nervenschädigungen zu Störungen der Potenzfähigkeit kommen kann.
Wie muss man sich das jetzt genau vorstellen, wenn ein Mann zu Ihnen kommt mit Erektionsstörungen, was machen Sie dann?
Zunächst ist ein ausführliches Beratungs- oder ein ausführliches Gespräch erforderlich, die Erektionsstörung einmal im Detail zu erfragen. Hier gibt es sogar international anerkannte Fragebögen, die sehr genau das Ausmaß der Potenzstörung bereits einordnen können. Dazu gehören aber natürlich auch Fragen zum Lebenswandel des Patienten, zu Vorerkrankungen, zu möglichen Medikamenteneinnahmen. Auch bestimmte Medikamente können ja Erektionsstörungen hervorrufen. All das zusammen führt einen dann eigentlich in die diagnostische Schiene hinein, die sehr unterschiedlich je nach Symptomatik gelagert sein kann.
Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn jemand mit Erektionsstörungen zu Ihnen kommt, dann wird ja sein Hauptziel sein, dass das vorbeigeht, dass er wieder, ich sage jetzt mal ganz salopp, normal Sex haben kann. Wie helfen Sie ihm?
Nachdem dieser Patient ausführlich anamnestiziert worden ist, das heißt, nachdem ein ausführliches Gespräch durchgeführt wurde, werden dann je nach Situation natürlich entsprechende weitere Untersuchungen empfohlen. Das kann von hormonellen Untersuchungen über natürlich eine körperliche Untersuchung, über Ultraschalluntersuchungen bis zur Untersuchung des Herz-Kreislauf-Systems und des Blutzuckers führen. Sollten wir dann letztendlich keine direkte Ursache für diese Potenzstörung finden, erfolgt in erster Linie das Gespräch mit dem Patienten, inwiefern zum Beispiel heutzutage medikamentös eine solche Erektionsstörung zu behandeln ist.
Das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen. Es war ja damals vor, ich sage jetzt mal, knapp 15 Jahren, als Viagra auf den Markt kam, war ja eine riesige Medienkampagne. Was ist von solchen Medikamenten zu halten?
Diese Medikamente haben sich, muss man sagen, auf dem internationalen Markt extrem etabliert. Es gibt mittlerweile nicht nur das von Ihnen angesprochene Medikament, sondern es gibt mittlerweile auch zwei weitere Medikamente. All diese Medikamente fasst man unter dem Begriff PDE5-Inhibitoren zusammen. Das sind Medikamente, die es uns heutzutage ermöglichen, bei vielen Männern, bei denen es vor 15 bis 20 Jahren nicht möglich war, ohne deren Hilfe noch ein erfülltes Sexualleben durchzuführen, dieses letztendlich zu ermöglichen. Und sie sind für viele Männer richtig angewandt unter Berücksichtigung der Indikationen und unter Berücksichtigung natürlich auch der Kontraindikationen im Beipackzettel wirklich ein Segen für viele Männer, gerade mit zum Teil auch schon fortgeschrittenen Potenzstörungen hier noch ein erfülltes Sexual- und partnerschaftliches Leben zu erreichen.
Wenn Medikamente nicht mehr helfen, gibt es andere Möglichkeiten, dem Patienten zu helfen?
Das ist relativ schwierig, das muss man ganz deutlich sagen. Operative Verfahren, wie sie bei vor 15 bis 20 Jahren noch angewendet wurden, sind heutzutage sicherlich oder genießen nur noch einen Stellenwert, der ganz am Rande zu sehen ist. In erster Linie haben wir diese Medikamente. Wenn diese Medikamente aber nicht den gewünschten Erfolg bringen, stehen uns auch heutzutage noch weitere Medikamente zur Verfügung, die allerdings dann nicht in einer Tablettenform oral applizierbar sind, sondern diese Medikamente müssen zum Teil in den Schwellkörper gespritzt werden im Sinne einer Eigenapplikation, einer kleinen Spritze oder das Einführen einer kleinen Tablette in die Harnröhre selbst. Aber auch wenn sich das jetzt zunächst mal sehr kompliziert anhört, muss man sagen, auch damit ist es heutzutage möglich, ein erfülltes Sexualleben für viele Männer zu gewährleisten.
Was sind denn die Hauptursachen für Erektionsprobleme? Kann man da was nennen?
Ja, früher war ja immer der Gedanke, dass Erektionsstörungen eigentlich eine psychische Ursache haben. Mittlerweile weiß man, dass psychische Ursachen nur einen ganz kleinen Prozentsatz an Erektionsstörungen ausmachen. In erster Linie sind es natürlich Durchblutungsstörungen, sind es ein, ich würde mal sagen, Älterwerden auch des Schwellkörpergewebes, ein natürliches Altern, das dann den Ablauf der Erektion nicht mehr so zustande kommen lässt, wie es noch in jungen Jahren war. Neben natürlich bekannten Erkrankungen, wie zum Beispiel im Diabetes mellitus oder aber auch einer Gefäßerkrankung im Sinne einer generalisierten Arteriosklerose, also das heißt einer Gefäßverkalkung.
Generell kann man aber, glaube ich, sagen, mit Erektionsstörungen heißt das nicht automatisch das Ende eines erfüllten Sexuallebens, sondern man kann sich durchaus helfen lassen, oder?
Das ist völlig richtig. Also heutzutage, ich denke, unabhängig vom Lebensalter des Patienten ist die Sexualität eine ganz wichtige Lebensform in unserer Gesellschaft. Und ich denke, unabhängig vom Lebensalter sollte man versuchen, möglichst vielen Männern auch hier noch ein zufriedenes Leben zu ermöglichen.
Beim Thema Männergesundheit ist ja auch immer wieder von Prostataproblemen bzw. Prostatakrebs die Rede. Ist ja, glaube ich, auch eine der Haupterkrankungen, mit der Sie sich befassen. Generell mal die Frage, was ist die Prostata überhaupt? Ich kann mir vorstellen, viele wissen das gar nicht.
Ja, die Prostata ist ein relativ kleines Organ, das die Größe einer Kastanie hat, vom Volumen her ca. 20 Milliliter misst. Dieses kleine Organ produziert letztendlich Nährstoffe und mit der ihr anhängenden Samenblasen Flüssigkeit, sodass die Spermien, die sich im Ejakulat dann befinden, zum einen dort vernünftig überleben können und zum zweiten auch beim Zeugungsakt im weiblichen Genitaltrakt eine gewisse Fortbewegungsfähigkeit erlangen. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, ohne Prostata ist heutzutage keine Fortpflanzungsmöglichkeit gegeben.
Welche Probleme können bei der Prostata auftreten?
In erster Linie sind das Probleme, die durch eine gutartige, altersbedingte Vergrößerung auftreten. Das heißt, die Prostata umgibt die männliche Harnröhre, über die der Urin aus der Blase ausgeschieden wird. Sie umgibt letztendlich wie ein Apfel das Kerngehäuse, nämlich die Harnröhre. Und es kann hier durch gutartiges Wachstum zu Problemen beim Wasserlassen kommen, die meisten Männer so ab dem 50., 60. Lebensjahr bemerken. Der Harnstrahl wird etwas schwächer. Das Wasserlassen dauert länger. Man muss möglicherweise nachts häufiger aufstehen. Das sind so klassische Probleme, die den Patienten dann auch erstmals letztendlich zum Arzt führen.
Wobei das ja noch verhältnismäßig harmlose Probleme sind, oder?
Das hängt immer letztendlich von der Leidensfähigkeit des Mannes ab. Das ist auch sehr unterschiedlich gelagert. Es gibt Patienten, die es einfach sehr stark stört, wenn sie am Abend nach Flüssigkeitsaufnahme auf der Toilette sich befinden und einfach extreme Schwierigkeiten haben, die Blase zu entleeren. Von daher ist das immer sehr relativ zu sehen, wie stark schätzt der Patient seine Beschwerden selbst ein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch im Sinne einer Therapie. Wir therapieren nicht eine Prostata, sondern wir therapieren in erster Linie einmal die Beschwerden des Mannes. Und wie gesagt, die werden sehr unterschiedlich heutzutage ausgelegt.
Stichwort Prostatakrebs. Wie oft kommt es denn vor, dass ein Mann an Prostatakrebs erkrankt?
Prostatakrebs ist ja mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland die häufigste Krebserkrankung des Mannes. Wir gehen derzeit von ca. 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr aus. Das heißt, wir haben einen doch relativ hohen Prozentsatz an Patienten, die an dieser Erkrankung dann leiden.
Wenn man von Prostatakrebs spricht, spricht man eigentlich immer von Prostatakarzinom. Was ist das genau?
Letztendlich ist Prostatakrebs das gleiche wie ein Prostatakarzinom. Es ist eine bösartige Erkrankung der drüsigen Zellen in der Prostata, die entarten und dann je nach biologischer Aktivität dazu führen können, dass sich dieser Tumor in der Prostata ausbreitet, in bestimmten Fällen auch über die Grenze der Prostata hinausgeht und zum Beispiel sich auch im Körper dann ausbreiten kann.
Da sind wir ja dann schon wieder beim Thema Vorsorgeuntersuchung. Möglichst bald eine Vorsorgeuntersuchung zu machen, heißt also auch, einem Prostatakrebs möglichst gut vorzubeugen, oder?
Das ist im Moment sicherlich ein ganz heißes Thema in den westlichen Industrienationen. Wir haben ja durch die Entwicklung eines Blutwertes in den vergangenen 20 Jahren eine deutliche Zunahme an diagnostizierten Prostatakrebserkrankungen erreicht. Das bedeutet nicht unbedingt, dass jedermann heutzutage in Deutschland eine Prostatakrebsvorsorge benötigt. Das ist sicherlich abhängig vom Alter des Mannes. Das ist auch sicherlich von seiner genetischen Veranlagung abhängig. Aber generell geht die Tendenz in der deutschen urologischen Gesellschaft dahin, bei Patienten möglichst frühzeitig oder bei jungen Männern möglichst frühzeitig einen Status quo, das heißt eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Hat dieser Mann Risiken für ein Prostatakarzinom? Hat er möglicherweise in jungen Jahren schon einen etwas erhöhten Blutwert, diesen sogenannten PSA-Wert? Und muss man diesen Mann dann möglicherweise engmaschiger vorsorgen? Oder kann man diesen Mann beruhigen und sagen, hier besteht derzeit überhaupt kein Risiko für ein Prostatakarzinom?
Wenn man jetzt auch in jungen Jahren schon solche Untersuchungen machen lässt, wird so etwas überhaupt von der Krankenkasse bezahlt?
Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen diesen sogenannten PSA-Wert derzeit nicht. Er ist nicht in der kostenlosen Früherkennungsuntersuchung beinhaltet. Nichtsdestotrotz sind wir in Deutschland als tätige Urologen dazu verpflichtet, unsere Patienten darauf hinzuweisen, dass es einen solchen Blutwert gibt und dass wir unseren Patienten auch die Durchführung dieses Blutwertes, diese Untersuchung dieses Blutwertes natürlich empfehlen, in Abhängigkeit der Kriterien, die ich Ihnen bereits genannt habe.
Vielleicht sollte man diesen PSA-Wert mal genauer erklären, um was handelt es sich dabei genau?
Dieser PSA-Wert ist das sogenannte prostataspezifische Antigen. Es ist ein Enzym, das vor circa 20 Jahren entdeckt worden ist. Dieses Enzym hat eine natürliche Funktion in der männlichen Prostata. Es verflüssigt das Ejakulat. Es sorgt dafür, dass sich also die Spermien im weiblichen Genitaltrakt ohne zu verkleben bewegen können. Dieser PSA-Wert kann unter anderem bei bösartigen Erkrankungen, aber natürlich auch bei gutartigen Erkrankungen im Blut messbar sein. Er kann über einen gewissen Grenzwert ansteigen, der zum Teil altersabhängig ist, der zum Teil aber auch abhängig ist von der natürlichen Größe der Prostata. Und dieser Blutwert, die Höhe dieses Blutwertes, gibt uns dann die Möglichkeit, das individuelle Risiko des Patienten einzuschätzen oder aber bereits den Verdacht zu äußern, dass hier möglicherweise bereits ein Prostatakrebs vorliegt.
Wobei ich gelesen habe, dass dieser PSA-Wert ja nicht unumstritten ist, oder?
Das ist richtig. Und der Knackpunkt ist sicherlich der professionelle Umgang mit einem Blutwert. Das heißt, die alleinige Bestimmung eines Blutwertes heutzutage bei einem Mann ist sicherlich unzureichend in der Beurteilung, ob hier eine bösartige Erkrankung vorliegt oder auch nicht. Wie schon gesagt, kann dieser Blutwert auch bei gutartigen Erkrankungen erhöht sein. All diese Punkte muss man in einer professionellen Beratung und Untersuchung heutzutage mit einfließen lassen, um dann mit dem Patienten sein individuelles Risiko zu besprechen. Wie hoch ist das Risiko in Relation zur Höhe des PSA-Wertes, um dann möglicherweise weitere Maßnahmen einzuleiten oder aber den Patienten entsprechend zu beruhigen.
Herr Dr. Zag, gibt es denn Möglichkeiten, dem Prostatakrebs vorzubeugen?
Das ist auch ein sehr interessantes und derzeit immer noch breit untersuchtes Thema. Es gibt sicherlich Hinweise darauf, dass eine sehr frühzeitige spezifische Ernährung dazu führen kann, das individuelle Krebsrisiko zu erniedrigen. Letztendlich sind aber viele dieser diätetischen Maßnahmen a. nicht umsetzbar in der heutigen Zeit oder B, müssen sie bereits schon in solch jungen Jahren umgesetzt werden, sodass solche diätetischen Maßnahmen für die meisten Männer im mittleren oder höheren Lebensalter überhaupt nicht mehr in Frage kommen.
Ich habe was ganz Interessantes gelesen, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, und zwar, dass in Tomaten bestimmte Inhaltsstoffe gibt, die eben helfen können, sollen, wie auch immer, Prostatakrebs vorzubeugen.
Das ist völlig richtig. Es gibt Hinweise darauf, dass wir in Tomaten spezifische Inhaltsstoffe haben, die einen protektiven, also einen schützenden Wert vor Prostatakrebs haben. Im Übrigen soll dies auch im Rotwein der Fall sein, also eigentlich eine ideale Ernährungskombination. Letztlich ist aber unklar, wie lange müssen Sie eine solche diätetische Maßnahme einhalten, denn es gibt Hinweise darauf, dass man in hohen Mengen Tomaten zu sich nehmen muss und zum Teil auch über viele Jahrzehnte hinweg, sodass das für die meisten Männer heutzutage kaum praktikabel erscheint.
Am 24. September findet in Bad Reichenhall ja ein sogenannter Männergesundheitstag statt. Da ist ein Punkt auf der Tagesordnung: Sport als Prävention. Heißt also, wenn ich viel Sport treibe, kann ich dem Ganzen vorbeugen, ja oder nein?
Zum einen ist Sport sicherlich generell eine ganz gute Geschichte. Das heißt, Männer heutzutage, die sportlich aktiv sind, das wissen wir, erkranken signifikant weniger an heutzutage Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben aber auch mittlerweile Erkenntnisse, dass Sport dazu führt, dass wir das Risiko an verschiedenen Krebserkrankungen zu erkranken oder zu leiden minimieren. Das ist unter anderem natürlich auch beim Darmkrebs der Fall. Aber wir wissen natürlich auch, dass Männer mit Erektionsstörungen, deren Ursache möglicherweise auf den Lebenswandel zurückzuführen ist, möglicherweise auch auf zu hohen Blutdruck, dass wir hier mit sportlicher Aktivität doch einiges erreichen können.
Kann man als Patient selber feststellen bzw. selber erste Hinweise erkennen, dass man an Prostatakrebs leidet, oder ist es ausschließlich Sache des Arztes, der ja weiß, wie man einen Patienten untersuchen muss?
Der Prostatakrebs ist meistens, und das ist auch seit der Einführung des PSA-Wertes, so eine Erkrankung, die asymptomatisch verläuft. Das heißt, eine Erkrankung, die man selber nur sehr spät, in einem Spätstadium merkt, nämlich dann, wenn der Tumor bereits fortgeschritten ist, wenn er zum Beispiel schon in das Knochensystem gestreut hat und hier Schmerzen oder Beschwerden verursacht. In aller Regel kann der Mann selbst einen Prostatakrebs nicht an Beschwerden erkennen. Und ich möchte eigentlich auch nochmal wirklich betonen, dass die üblichen Beschwerden des Mannes heutzutage beim Wasserlassen, die aufgrund der gutartigen, altersbedingten Vergrößerung der Prostata zurückzuführen sind, dass diese in keinster Weise oder in seltensten Fällen ihre Ursache in einem Prostatakrebswachstum haben.
Unabhängig von Blutwerten, was machen Sie, wenn ein Patient zu Ihnen kommt und sich untersuchen lässt? Wie läuft so etwas ab?
Das ist ähnlich wie ein Gespräch über Erektionsstörungen. Sie führen zunächst mal eine ausführliche Anamnese, das heißt ein Gespräch mit dem Patienten durch. Erfragen letztendlich natürlich auch seine familiären Risiken. Sie erfragen natürlich auch, ob generell Beschwerden beim Wasserlassen bestehen. Sie erfragen natürlich auch, ob Vorbefunde vorliegen, ob bei diesem Mann, und das ist natürlich wünschenswert, bereits in früheren Jahren mal ein PSA-Wert durchgeführt wurde. Hier hat man schon einen Anhalt, nämlich wenn man einen erneuten PSA-Wert bestimmt, dann auch die zeitliche Veränderung oder Konstanz dieses PSA-Wertes in Relation zu den Vorwerten zu setzen.
Stichwort Tastuntersuchung wird ja auch immer wieder genannt. Ich glaube, das könnte den einen oder anderen Mann durchaus auch abschrecken. Findet so etwas noch immer statt? Macht man sowas immer noch oder verlässt man sich jetzt wirklich auf diese Blutwerte?
Nein, die Tastuntersuchung ist genereller Bestandteil zum einen der kostenlosen Früherkennungsuntersuchung, ohne Zweifel. Sie ist ein Partner der PSA-Wertbestimmung. Keine PSA-Wertbestimmung sollte heutzutage, das ist in Amerika vielleicht ein bisschen anders, aber bei uns schon so, sollte nicht ohne eine Tastuntersuchung stattfinden. Diese Tastuntersuchung der Prostata über den After ist heutzutage an sich keine schmerzhafte Untersuchung, vor der man sich große Sorgen machen muss. Sie ist letztendlich der Partner zur PSA-Untersuchung und beide Untersuchungen zusammen lassen dann eigentlich eine professionelle Aussage über das individuelle Risiko des Patienten zu.
Sind Ultraschalluntersuchungen sinnvoll für die Früherkennung? Da habe ich auch einiges gelesen. Da gibt es auch anscheinend unterschiedliche Meinungen unter den Medizinern.
Das dritte Standbein eigentlich der Prostatakrebsvorsorge oder auch der Prostatauntersuchung stellt der Ultraschall dar. Dieser wird sehr speziell, nämlich über eine Ultraschallsonde über den After durchgeführt, ist ebenfalls genau wie die Tastuntersuchung in aller Regel nicht schmerzhaft und bietet dem Untersucher die Möglichkeit, die Prostatadrüse sehr genau zu prüfen und dann auch wieder in Verbindung mit PSA-Wert, Tastbefund und Ultraschallbefund hier entsprechend weitere Schritte zu veranlassen oder Entwarnung zu geben.
Wenn man jetzt als Arzt bei einem Patienten einen Prostatakrebs feststellt, wie geht's dann weiter? Was passiert als nächstes?
Zunächst wird diese Prostatakrebsdiagnose ja über eine Gewebeprobe gestellt. Anhand dieser Gewebeprobe bietet sich heutzutage sehr gut die Möglichkeit an, schon einmal das individuelle Risiko dieser Krebserkrankung genauer einzuordnen. Wir wissen über eine solche Gewebeprobe dann in aller Regel schon über die Aggressivität dieser Krebserkrankung Bescheid. Wir können sehr genau sehen, ob es sich um ein hochaggressives Karzinom einer Krebserkrankung oder um eine Krebserkrankung handelt, die in vielen Fällen nicht sehr aggressiv verläuft. Wir können dann in Korrelation zum ursprünglich entnommenen PSA-Wert dann möglicherweise schon weitere Schritte wie auch Ausbreitungsdiagnostiken im Sinne einer Computertomographie oder einer Skelettuntersuchung durchführen. Das ist aber sicherlich dann sehr speziell und abhängig, wie gesagt, von der Höhe des ursprünglich entnommenen PSA-Wertes und auch von der Aggressivität dieses Tumors.
Muss in jedem Fall operiert werden?
Nein, in keinster Weise. Es gibt heutzutage eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie wir Männer mit einer Prostatakrebserkrankung behandeln können. Diese beinhaltet heutzutage sogar die Möglichkeit, in spezifischen Fällen bei wenig aggressiven Karzinomen nur eine beobachtende Haltung einzunehmen, das heißt, die Krebserkrankung lediglich zu kontrollieren. Das beinhaltet aber auch die Möglichkeit der Durchführung einer Bestrahlung, einer Strahlentherapie, die Sie von extern als sogenannte perkutane Radiotherapie oder aber auch von intern durch radioaktiv markierte Teilchen, die Sie in die Prostata applizieren, durchführen können. Und sie beinhaltet natürlich auch die Durchführung eines operativen Eingriffes. in speziellen Fällen oder aber wenn der Tumor sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, haben wir heutzutage auch die Möglichkeit, mit Medikamenten sehr erfolgreich und effizient zu arbeiten. Das ist eine Behandlung, die den Hormonhaushalt des Prostatakrebswachstums eindringt und hier auch für viele Männer mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen ein Leben mit diesem Prostatakrebs ermöglicht.
Wenn man jetzt operieren muss, heißt das dann zwangsläufig immer, dass auch die Prostata entfernt werden muss?
Ja, wenn Sie heutzutage eine Prostatakrebserkrankung haben, gibt es nach wie vor keine Möglichkeit, nur Teile der Prostata zu entfernen. Sie müssen die gesamte Prostata heutzutage entfernen. Teilentfernungen oder Operationen, die durch die Harnröhre hindurch gemacht werden, sind Eingriffe, die rein auf gutartiges Wachstum in der Prostata abzielen. Bei einer Krebserkrankung müssen Sie heutzutage, wenn Sie sich für einen operativen Eingriff entscheiden, die Prostata komplett entfernen.
Was heißt das denn für den Patienten, wenn ihm die Prostata entfernt wird? Welche Auswirkungen hat das?
Zunächst mal ist es ein operativer Eingriff, der einen stationären Aufenthalt in aller Regel von 8 bis 10 Tagen nach sich zieht. Dieser operative Eingriff hat sich in den letzten 15 Jahren extrem entwickelt, ist heutzutage ein hochtechnischer Eingriff, der in überschaubarer Zeit mittlerweile sehr gute Ergebnisse liefert. Zum einen können wir bei vielen Patienten eine extrem effiziente Tumorkontrolle erreichen. Das heißt, wir können für viele Patienten heutzutage mit einem operativen Eingriff ein Langzeitüberleben gewährleisten. Wir müssen allerdings natürlich immer bedenken, dass wir hier einen gravierenden Eingriff im Beckenbereich vornehmen. Auch hier hat sich allerdings mit der deutlichen Technisierung dieses Eingriffes mit neuen Operationsmethoden die Nebenwirkungsrate deutlich reduziert. In erster Linie sind das beim Mann eine in den meisten Fällen glücklicherweise nur vorübergehende Beeinträchtigung des Wasserhaltens. Das heißt, die Kontinenz im Beckenbereich ist nach einem solchen Eingriff in einigen Fällen über mehrere Wochen bis zum Teil 3 Monate, in ausgewählten Fällen auch länger beeinträchtigt, sollte aber dann in den meisten Fällen eigentlich den ursprünglichen Zustand wieder einnehmen. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist die Erektionsfähigkeit. Es können Erektionsstörungen auftreten nach solchen Eingriffen. Die Prostata ist ein Organ, über das ein Nervengeflecht zieht, das für die Erektion, also für die Gliedschleife beim Mann verantwortlich ist. Vor 20 Jahren war es nicht möglich, eine Prostata zu entfernen und gleichzeitig diese Nervenfasern zu schonen. Heutzutage geht das mit einer gewissen operativen Expertise und bei bestimmten Voraussetzungen, die abhängig vom Tumor sind, dieses zu gewährleisten, sodass wir auch heute in einer Größenordnung, die man realistisch gesehen bei 50-60% einordnen sollte, bei Männern, bei denen vor der Operation eine normale Erektionsfunktion bestand, diese auch, wenn eine Nervverhaltung möglich ist, nach der Operation wieder zu gewährleisten.
Wie wichtig ist denn die Nachsorge nach einer Prostatakrebserkrankung?
Die Nachsorge nimmt einen erheblichen Stellenwert heutzutage ein, das muss man ganz klar sagen. Prostatakrebs ist in vielen Fällen gut heilbar. Trotzdem können wir letztendlich nicht bei jedem Patienten garantieren, gerade im frühen Stadium, dass er mit einer einmaligen Therapie im Sinne zum Beispiel einer Bestrahlung oder aber auch eines operativen Eingriffes geheilt ist. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir in den Jahren danach, und zwar in aller Regel zunächst in vierteljährlichen Abständen, hier eine sogenannte Tumornachsorge durchführen. Diese beinhaltet dann auch wieder die PSA-Wertbestimmung. Dieser PSA-Wert, der ja spezifisch in der Prostata als einziges Organ beim Mann gebildet wird, dient uns hier als wirklich exzellenter Tumormarker.
Dankeschön dem leitenden Arzt der Urologie am Klinikum Traunstein und Geschäftsführer des Prostatazentrums Chiemgau, Professor Dr. Dirk Zaack, Zum Thema Männergesundheit, insbesondere zu den Themen Prostatakrebs und Erektionsstörungen. Am 24. September findet in Bad Reichenhall in der Konzertrotunde der erste Männergesundheitstag statt. Mitorganisiert wird der von der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Traunstein. Bei mir ist jetzt Dr. Eckhard Pfeiffer von der Selbsthilfegruppe. Herr Dr. Pfeiffer, was macht denn die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Traunstein genau?
Die Selbsthilfegruppe ist eine Gruppe von Prostatakrebspatienten. Im Allgemeinen sind es Patienten, die schon eine Therapie hinter sich haben, also vor allem eine Prostataoperation wegen Prostatakrebs. Aber ab und zu kommen zu uns auch neue Patienten bzw. Männer und zum Teil mit Partnerinnen, bei denen der Verdacht auf Krebs, auf Prostatakrebs gestellt wurde und die sich nun überlegen, wie geht es weiter und sich von unseren Erfahrungen her dann informieren wollen, was auf sie zukommt und was auf sie zukommen könnte und wozu sie sich am besten entscheiden wollen.
Wie ist diese Selbsthilfegruppe entstanden? Wann war das?
Die Selbsthilfegruppe ist Anfang 2010 entstanden, auf Initiative von Professor Zag vom Prostatazentrum Traunstein. Und am Anfang sind so etwa 60 Interessenten zusammengekommen. Die Gruppe ist jetzt auf etwa 25 regelmäßige Teilnehmer zusammengeschmolzen. Das ist klar, dass die ersten Interessenten nicht alle dabei sind. Die Gruppe wurde zunächst von Helge Albrecht aus Ruppolding geleitet. Er konnte aber aus privaten Gründen dann die Leitung nicht mehr weiterführen und hat mich dann gebeten, die Gruppe zu übernehmen.
Es handelt sich hierbei jetzt um die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Traunstein. Gibt es denn auch fürs Berchtesgadener Land eine ähnliche Selbsthilfegruppe?
Wir haben diese Selbsthilfegruppe zunächst einmal für Traunstein gegründet, aber mit der Absicht, natürlich alle anderen Leute auch dazu einzuladen, vor allem die Patienten aus dem Bereich Berchtesgadener Land. Es hat sich aber gezeigt, dass aus diesem Bereich dann langfristig nur wenig Patienten kommen. Es sind so 2 oder 3 und für die anderen ist einfach die Anfahrt zu lang und der Aufwand für ein 1,5-stündiges Treffen dann zu groß, um regelmäßig teilzunehmen. Und es ist sicher sinnvoll, wenn man teilnimmt, dass man dann regelmäßig teilnimmt, weil dann die Informationen, die man bekommen kann, am besten sind. Und so wünschen wir uns eigentlich und wollen es auch sehr unterstützen, dass im Bereich Berchtesgadener Land eine eigene Selbsthilfegruppe entsteht. Und wir sind gerne bereit, dabei Hilfe zu leisten und unterstützen und hoffen sehr, dass bei diesem Männergesundheitstag einige Interessenten zusammenkommen, wo sich dann auch einer bereit erklärt, die Leitung der Gruppe zu übernehmen. Das ist also nicht so furchtbar schwierig, diese Leitung zu übernehmen. Das kann praktisch jeder machen und er bekommt dann auch eine gute Rückmeldung und Unterstützung durch die Gruppe und durch uns als Partnergruppe, wenn es gewünscht wird. Und die Unterstützung wird auch gegeben durch die Selbsthilfekontaktstelle Berchtesgadener Land. Die Frau Rosen leitet das in Freilassing. Die könnte man dann auch kontaktieren und die ist auch mit eingebunden und würde die Selbsthilfegruppe sehr unterstützen.
Auf den Männergesundheitstag wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Generell die Frage, was macht ihr in der Selbsthilfegruppe? Sie haben es schon angesprochen, es gibt regelmäßige Treffen.
Ja, wir treffen uns in der Regel einmal monatlich, vorwiegend zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Aber es hat sich gezeigt, dass es sehr sinnvoll ist, kompetente Referenten einzuladen. Wir hatten also natürlich Urologen zu Vorträgen bei uns, den Strahlentherapeuten, einen Psychologen, haben demnächst auch einen Nuklearmediziner und auch für den organisatorischen Bereich haben wir einen Krankenkassenvertreter schon einmal bei uns gehabt und demnächst haben wir auch Leute von der Patientenberatung für Oberbayern, die uns zum Beispiel über Patientenrechte oder auch über die Patientenverfügung informieren, so dass die Treffen recht interessant sind. Und wir konnten feststellen, dass wir sehr nett und sehr gerne von den Referenten betreut werden. Und am interessantesten sind dann die vielen Fragen, die dann nachher nach den Vorträgen auftreten, die dann auch sehr gerne von den Referenten beantwortet wurden. Das war also für uns alle sehr hilfreich. Aber jedes Mal ist noch der persönliche Erfahrungsaustausch ein wesentlicher Bestandteil unserer Treffen. Ab und zu haben wir auch gesellige Treffen. Das ist auch wichtig, dass der persönliche Kontakt untereinander, das persönliche Kennenlernen allmählich besser wird. Wir sprechen ja da immerhin auch ziemlich intime Dinge recht offen an. Und da ist es ganz gut, wenn man so über das Leben der anderen ein bisschen Bescheid weiß.
Stellen Sie da auch immer wieder fest, dass dieses Thema Prostata, Prostatakrebs immer noch ein bisschen Tabuthema ist? Oder wie ist das bei Ihnen?
Ja, das berichten uns fast alle Mitglieder unserer Gruppe, dass es wirklich ein Tabuthema ist. Es spricht kaum jemand mit den Nachbarn, mit guten Freunden oder am Stammtisch oder so über dieses Thema. Und die Leute, die bei uns in der Selbsthilfegruppe beteiligt sind, die sind da schon etwas rationaler und etwas offener und sprechen das dann im Freundeskreis manchmal an und sind dann überrascht, wie viele sich dann auch öffnen, wenn es erstmal angesprochen wird. Du, da habe ich doch auch die Probleme und wie ist denn das und so. Und es ist unbedingt notwendig, dass wir da etwas mehr Offenheit bekommen.
Wo kann man die Selbsthilfegruppe erreichen? Wie macht man das am besten?
Wir haben regelmäßig die Ankündigungen unserer Treffen in der Zeitung. Da kann man also unter der Rubrik Selbsthilfegruppen nachsehen. Und jeder kann einfach zu uns kommen. Normalerweise haben wir unsere Treffen jeden vierten Montag im Monat um 19 Uhr. Im Klinikum Traunstein, da brauche ich nur an der Pforte zu fragen, die weisen ihm dann schon den Weg, im Allgemeinen im kleinen Seminarraum. Ich muss allerdings sagen, dieses Jahr, die letzten drei Treffen im September, Oktober und November, haben wir den Beginn auf 18 Uhr vorverlegt, weil wir auswärtige Referenten erwarten, die danach dann auch noch heimfahren müssen oder wollen. Und deswegen also 18 Uhr, aber im Allgemeinen haben wir Beginn 19 Uhr. Aber bitte in die Zeitung schauen oder eventuell auch mich anrufen. 0861 60565. Ich freue mich über jeden Anruf.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört über den Männergesundheitstag am 24. September in Bad Reichenhall. Die Selbsthilfegruppe ist ja Mitveranstalter. Wieso wird denn so ein Männergesundheitstag überhaupt veranstaltet?
Ja, wir sind uns in unserer Selbsthilfegruppe einig, dass das Wissen um die Prostata und um die notwendigen guten Vorsorgeuntersuchungen dazu sehr, sehr wichtig ist und mehr verbreitet werden sollte. Wir selber haben schon von der Vorsorgeuntersuchung mehr oder weniger profitiert, je nach Stadium der Entdeckung des Prostatakrebses. Aber wir halten es einfach für notwendig, unseren Mitpatienten den Vorteil einer rechtzeitigen und guten Vorsorge mitzuteilen und dieses Wissen mehr zu verbreiten.
Was erwartet die Besucher bei diesem Männergesundheitstag?
Ja, zunächst einmal eine sehr hochkarätige und sehr interessante Veranstaltung. Wir sind da sehr glücklich, dass Professor Zag so sehr kompetente und sehr interessante Referenten hierzu ins Boot holen konnte. Und ich freue mich richtig auf diese Veranstaltung, weil es wirklich sehr, sehr interessant und kurzweilig werden wird.
Dankeschön, Dr. Eckhard Pfeiffer von der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Traunstein. Am kommenden Samstag findet in der Bad Reichenhaller Konzertrotunde der erste Männergesundheitstag in der Region statt. Los geht's um 10 Uhr vormittags. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Einen schönen Donnerstagabend.